herzlich willkommen bei T-Talk, dein Podcast mit sympathisch wirren Gedanken zum Wiedererkennen. Inspirierend, ganzheitlich, ehrlich und meditativ. Mit spannenden Gästen und Experten verschiedener Themengebiete werden präsente, spannende und alltägliche Themen ehrlich und offen analysiert und diskutiert. Begleitet von einer Prise Humor und thematisch passenden und geführten Meditation. Enjoy and make time for tea. Hallo und herzlich willkommen beim Tea Talk Podcast. Mein Name ist Theresa und ich freue mich sehr, dass ich den Podcast wieder aufleben lasse und mit den Mindful Talks starte und dazu spannende Interviewpartner bei mir zu Gast habe. Und heute ist Björn Eberhardt mein erster Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Björn ist Performance- und Sleep Coach. Das heißt, er betreut seine Klienten ganzheitlich auf ganzheitlicher Ebene zum Thema Schlaf, Ernährung, Gesundheit und Performance im sportlichen Bereich. Und heute werden wir über das Thema Schlaf etwas intensiver reden, wo ich mich sehr darüber freue, weil ich das selber sehr spannend finde. Björn, herzlich willkommen. Stell dich doch kurz einmal vor, wer du bist, was du so machst.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf, Theresa. Und Teil des, wieder der Reunion vielleicht sogar von deinem Podcast sein darf. Und du hast mich eigentlich schon ziemlich gut beschrieben. Für mich persönlich bedeutet Coaching ganzheitlich zu agieren, wie du es beschrieben hast. Das Thema Schlaf ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste, wenn es ums Thema Ganzheitlichkeit geht, weil es eben alles beeinflusst, was du den Tag über machst. Deswegen finde ich super, dass wir heute über das Thema sprechen. Und kurz noch zu mir. Du hast gesagt, ich bin Coach, das ist richtig. Ich war aber nicht immer Coach. Ich war jahrelang, ehrlich gesagt, gerade am Anfang meiner beruflichen Laufbahn im Produktmanagement unterwegs, da aber auch schon präferiert im Bereich Gesundheit, Fitness und Wellness in verschiedenen Startups unterwegs. Und gerade die letzten Jahre, würde ich sagen, die letzten 5 bis 7 Jahre, hat sich das Thema Gesundheit bei mir immer mehr in den Vordergrund gerückt und habe mir immer mehr Wissen erstmal für mich angeeignet und da sehr, sehr viel ausgetestet, wirklich auch immer ganzheitlicher geworden. Anfangs habe ich nur auf den Sport fokussiert. Ich komme aus dem Fußball ursprünglich, habe mit 5 irgendwie angefangen, Sport zu treiben. Und das hat sich die letzten Jahre sehr viel mehr in die Breite entwickelt. Bedeutet, dass ich neben dem Kraftsport dann auch in die Ernährung eingestiegen bin. Das heißt, wie kann ich mich ernähren? Was ist so die perfekte Ernährung für mich? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Dann das Thema Stressmanagement ist auch etwas gewesen, was ich die letzten 5 Jahre vor allem intensiviert habe, da versucht habe, immer besser mit Stress umzugehen, verschiedene Tools ausgetestet habe, auch Thema Mindset, was bedeutet Stress für mich, da tiefer reingegangen und bin dann ehrlich gesagt so als letztes beim Schlaf gelandet und habe da aber direkt festgestellt, dass das so für mich der größte Faktor ist oder der wichtigste Faktor, um eben alles andere einfacher zu machen, im Leben auch, wirklich alles in meiner Erfahrung nach. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute über das Thema sprechen, wie eingangs erwähnt, und bin gespannt, was für Fragen du vorbereitet hast und freue mich jetzt drauf.
Ja, danke dir für die Vorstellung. Merkt man auf jeden Fall, dass du schon viel Wissen dir angeeignet hast über die letzten Jahre. Jetzt ist es so, Schlaf ist ja nicht das Erste, an das man denkt, wenn man ja sich im Bereich Gesundheit irgendwie optimieren möchte, würde ich mal denken. Wieso kann Schlaf uns gesünder und glücklicher machen?
Das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr breite Frage. Da könnte ich jetzt sehr weit ausholen. Warum macht uns Schlaf gesünder? Grundsätzlich frage ich da gerne eine Gegenfrage oder stelle ich gerne eine Gegenfrage. Stell dir mal vor, du müsstest 24 Stunden auf dein Yoga oder deine Trainingseinheit verzichten. Das geht eigentlich klar, oder?
24 Stunden darauf verzichten? Ja. Nee, doch, ich würde überleben.
Ja, genau. Und wenn du 24 Stunden nichts essen würdest, nennt sich ja heutzutage Fasten, wäre wahrscheinlich auch noch machbar, oder?
Auch machbar. Genau.
Und jetzt stell dir mal vor, du würdest 24 Stunden nicht schlafen dürfen.
Ja, hardcore. Kennt man ja von Langstreckenflügen, ist anstrengend.
Zum Beispiel, genau. Allein das sagt meiner Meinung nach oder deutet meiner Meinung nach auf die Wichtigkeit des Schlafs hin. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine Sache, die noch wichtiger ist, und das ist Sauerstoff für uns. Weil ohne Sauerstoff sind wir relativ schnell tot, sage ich einfach mal. Und dann kommt relativ nah auch schon Schlaf. Und ja, Schlaf beeinflusst, wie eingangs erwähnt, ehrlich gesagt alles. Das heißt, wenn du schlecht schläfst, wird es sich auf deine Emotionen auswirken. Wer kennt's nicht, wenn du morgens aufwachst, nicht in der besten Verfassung, dann bist du auf jeden Fall anfälliger für Stress. Du bist vielleicht oder fährst schneller aus der Haut raus. Außerdem hast du weniger Motivation und deine Willenskraft ist deutlich geringer, zum Beispiel morgens ein gesundes Frühstück zu präparieren. Dann ist es halt leider Gottes oftmals die Butterbrezel beim Bäcker oder das Croissant zum Frühstück. Wer kennt das nicht? Auch was das Thema Training angeht, die Motivation abends noch, wenn du von der Arbeit kommst um 6, 7 Uhr, das Energielevel auch zu besitzen, sich noch zu motivieren, den Sport zu machen, wo du weißt, dass es dir gut tut, aber du dann irgendwie aufgrund dessen, dass du die Energie nicht mehr hast, einfach ja die Couch bevorzugst und ein bisschen Netflix bingst. Und so kann ich das wahrscheinlich noch in ganz, ganz viele Bereiche fortführen. Auch das Thema Hormone ist natürlich, das ist aber ein zu großes Thema für heute, ist auch ein Riesenaspekt, das Thema Schlaf. Bei Männern zum Beispiel, kleine Studie, es gibt eine Studie, genau, die haben eine Woche normal geschlafen, das heißt 8 Stunden, und eine Woche ungefähr 5 Stunden. Und da haben sie festgestellt, dass in der Woche, wo die Probanden 5 Stunden geschlafen haben, das Testosteronlevel um 10-15% gesunken ist. Üblicherweise sinken Testosteronlevel 1-2% pro Jahr. Das bedeutet, dass die Probanden innerhalb von einer Woche 10-15 Jahre gealtert sind, wenn man das so betrachtet. Nur ein kleines Beispiel, was auch der Schlaf mit den Hormonen machen kann. Und was ist noch ein spannendes Element, warum es wichtig ist zu schlafen? Thema chronische Erkrankungen, gibt es auch genug Studien. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn du mal 1, 2, 3, 4 Wochen schlecht schläfst, aber wenn du das halt über Jahre hinweg machst und auch zu wenig schläfst, dann steigert es die Wahrscheinlichkeit für chronische Erkrankungen, Alzheimer, Krebs und auch das Thema Immunsystem in Verbindung mit Krebs. Da gibt es auch eine spannende Studie, vielleicht erwähne ich die auch noch kurz. Gerade jetzt, es ist Winterzeit, die Leute sind gefühlt irgendwie, und ich selber auch gerade ein bisschen am Schnupfen, und das ist irgendwie unser Normalzustand so, immer wenn es in Richtung Winter geht, Herbst, Winter. Und Schlaf hat da folgenden Einfluss drauf. Eine Studie gibt es, wo Probanden 4 Stunden pro Nacht geschlafen haben, was jetzt ehrlich gesagt gar nicht so unüblich ist. Würde ich sagen, so 4-6 Stunden haben relativ viele eigentlich, immer mal wieder. Da haben sie herausgefunden oder hat sich herausgestellt, dass die natürlichen Killerzellen, die eben nur im Schlaf und vor allem im Tiefschlaf hergestellt oder produziert werden, um 70% gesunken sind. Das bedeutet, dass du auch wieder laut einer Studie eine dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit hast, am Folgetag tatsächlich dir eine Erkältung einzufangen, zum Beispiel. Auch hier ist Schlaf super wichtig fürs Immunsystem, um ja eben gewappnet zu sein für den Alltag, weil das Immunsystem wird eigentlich in der Nacht sozusagen aufgefrischt und sozusagen bereitgestellt, um den Tag gesund zu überstehen.
Ja, das ist super interessant. Also du hast jetzt echt viele wichtige Impulse schon genannt, die wir mit Schlaf in Verbindung bringen können, was viele nicht tun, weil wir es oft unterschätzen, wie wichtig der Schlaf ist. Jetzt hast du auch ein bisschen erwähnt, schon mal so ein paar Stunden Zahlen in den Raum geworfen, wie viel man schlafen sollte. Jetzt ist es so, wir sind ja alle sehr individuell, ja. Also nicht jeder ist gleich, nicht jeder hat das gleiche Leistungslevel am Tag. So, gibt es einen Durchschnitt an Stunden, den jeder Mensch schlafen sollte, oder ist es wirklich sehr individuell?
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, das Thema individuell. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Pauschalisieren. Studien zufolge, Wissenschaften zufolge, ist es aber so, dass der Mensch, der gesunde Mensch, zwischen 7 und 9 Stunden im Schnitt Schlaf benötigt. Ich persönlich zum Beispiel komme immer auf meine 7,5 bis 8 Stunden tatsächlich. Vielleicht hier nochmal eine kleine Erwähnung am Rande, weil viele Leute das häufig verwechseln. Wenn ich Menschen frage oder Leute frage, wie viel schlaft ihr, und sie sagen 8 Stunden, dann ist es meistens, ich mache meine Augen um 10 zu und mach morgens um 6 Uhr auf, aber meistens sind es dann nicht mal 8 Stunden, sondern da kannst du nochmal plus minus 5 bis 10% abziehen von den Stunden. Das heißt, ungefähr eine halbe Stunde, Stunde weniger rechnen. Das heißt, sie sind eigentlich in Anführungszeichen nur bei 7,5 oder 7. Das wird häufig vergessen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Das heißt, Bettzeit versus Schlafzeit. Das heißt, die meisten Menschen schlafen eigentlich weniger, als sie denken. So ja. Ausgedrückt. Und es gibt wenige Ausnahmen, die tatsächlich mit weniger als 6 Stunden Schlaf dauerhaft klarkommen. Das ist wichtig, dauerhaft. Und trotzdem leistungsfähig sind und eine optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit besitzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das bist, ist sehr, 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 sehr gering. Das liegt wirklich im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und die haben auch ein verändertes Gen, das eben möglich macht, dass sie etwas weniger Schlaf brauchen und trotzdem fit sind und gesund bleiben. Ja, aber allgemein gesprochen sind wir zwischen 7 und 9 Stunden. Ich bin ein Freund davon, das einfach für sich rauszufinden. Wir haben einen Feind, den ganz, ganz viele leider jeden Morgen zu Ohren bekommen, und das ist der liebe Wecker. Und der Wecker verhindert oftmals einen natürlichen Schlafrhythmus für viele. Das heißt, viele werden zu früh aus ihrem Schlaf gerissen und sind deshalb meistens in einem Schlafdefizit unterwegs und wissen so gar nicht, wie viel Schlaf sie eigentlich brauchen. Das bedeutet, ich bin ein Freund von ohne Wecker aufwachen, das ist nicht immer möglich, aber es gibt schon die ein oder anderen Alternativen, wie man da so ein bisschen erstens sanfter in den Tag starten kann und zweitens dann auch mehr in seinem natürlichen Schlafrhythmus sich zu bewegen.
Das ist so interessant, mir kommen die ganze Zeit Fragen in den Kopf. Ich würde jetzt mal mit einer starten. Ist es wichtig, also dazu habe ich sehr viele verschiedene Sachen gelesen und auch viele verschiedene Meinungen gehört, dass der Schlaf vor Mitternacht anfängt?
Ich glaube, du meinst, dass vielleicht der Schlaf vor Mitternacht doppelt zählt, beziehungsweise die ersten 4 Stunden sozusagen der Kernschlaf sind, ne?
Ja.
Gebe ich dir grundsätzlich recht. Man darf eine kleine Nuance hier noch erwähnen. Wenn du jetzt zum Beispiel es gewohnt bist, um 10 Uhr schlafen zu gehen, dann würde ich dir immer empfehlen, das auch beizubehalten, also relativ konstant ins Bett zu gehen. Nicht einmal um 10 und einmal um 2 zum Beispiel, weil das auch zusammenhängt mit Hormonausschüttung. Das heißt, der Körper liebt Regelmäßigkeit. Und einer der wichtigsten Faktoren, die ich auch immer wieder weitergebe, wenn mich jemand fragt, was ist so der wichtigste Punkt, um gut zu schlafen, ist für mich Consistency, das heißt Regelmäßigkeit im Schlafwachrhythmus. Regelmäßig ins Bett gehen, regelmäßig aufstehen, maximal plus minus 1 Stunde. Und wenn das der Fall ist und du eigentlich um 10 Uhr ins Bett gehst, dann sind die ersten 4 Stunden und auch das vor Mitternacht ins Bett gehen sehr wichtig, weil eben zum Beispiel die Melatoninausschüttung dann immer zur selben Uhrzeit oder im selben Bereich stattfindet. Und wenn du eben einmal 4 Stunden später ins Bett gehst, kann es eben sein, dass du einen gewissen Anteil an Tiefschlaf, der vor allem in der ersten Schlafphase super relevant ist, und deswegen wird es auch Kernschlaf genannt. Tiefschlaf ist die Schlafphase, in der dein Körper regeneriert, das heißt Zellerneuerung stattfindet, Knochenwachstum, das Immunsystem aufgebaut wird, auch das Thema Muskelwachstum stattfindet, wenn man zum Beispiel trainiert, und eben allgemein gesprochen der regenerativste Teil des Schlafes stattfindet. Und wenn du dann eben, wie gesagt, nicht regelmäßig oder eben vor 12 Uhr ins Bett gehst, sondern danach, kann es eben sein, dass du ein wenig an Tiefschlaf einbüßt und du dich auch am nächsten Tag dann entsprechend schlechter und unerholter fühlen wirst. Das heißt, grundsätzlich zusammengefasst würde ich sagen, Ja, es ist vor Mitternacht empfehlenswert, wenn du sowieso immer oder dein Körper es gewohnt ist, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Wenn du jetzt eine Nachteule bist und du gehst regelmäßig um 1 Uhr nachts ins Bett zum Beispiel, schläfst dann bis um 10 als Beispiel, dann ist es okay, das auch fortzuführen, weil dein Körper sich quasi an deinen Zeitrhythmus gewohnt hat. Mhm. Das bedeutet, dein Körper wird auch, wenn du immer regelmäßig plus minus um 1 ins Bett gehst oder um 10 aufstehst, die Hormone entsprechend ausschütten können und entsprechend dann auch die Schlafphasen durchlaufen, weil der Körper es einfach gewohnt ist. Und dann ist es für den Körper auch völlig in Ordnung. Was man eben aber vermeiden sollte, ist dieses Hin und Her, mal früh, mal spät. Genau.
Du hast jetzt die Nachteule erwähnt. Hm. Würdest du sagen, dass es Night Owls und Early Birds gibt oder nicht? Und kann man sich da auch umprogrammieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wissenschaftlich basiert, würde ich sagen, 100% ist da eine Differenzierung. Das kommt tatsächlich auch aus der Evolution raus. Warum gibt es verschiedene Chronotypen, nennt sich das? Wir stellen uns vor, dass unsere Vorfahren früher in einer Höhle gelebt haben. Und wenn jetzt alle zur selben Zeit ins Bett gehen und alle zur selben Zeit aufstehen, ist, und wenn das 8 Stunden sind, ist eine sehr, sehr hohe oder sehr, sehr langer Zeitraum kein Schutz da sozusagen. Das heißt, jemand muss sich ums Feuer kümmern, dass es warm bleibt. Jemand muss auch Ausschau halten, falls irgendwie ein Tiger kommt und angreift. Und daher hat die Natur, würde ich sagen, das auch sehr, sehr clever gelöst und dann in einem Tribe von, keine Ahnung, 30 Menschen, 20 Menschen eben einen Teil Nachteulen programmiert, in Anführungszeichen, und der andere Teil sind die Early Birds. Das heißt, die Zeit, in der man schutzlos ist, senkt sich dadurch um sehr viele Stunden, teilweise um die Hälfte. Weil man nebenan, wenn wir jetzt ein Early Bird sind, der geht ins Bett um 9 und steht um 5 auf zum Beispiel. Das heißt, wenn der um 9 ins Bett geht, ist der andere, der die Nachteule ist, noch wach bis um 1. Und dann ist quasi die Zeit, wo man schutzlos ist, zwischen 1 und 5, sage ich mal. Das heißt, nur 4 Stunden statt 8 Stunden. Daher rührt es sozusagen. Warum wir dann jetzt auch so Unterschiede haben in der Zeit, wann wir quasi natürlicherweise ins Bett gehen bzw. aufstehen. Die zweite Frage war, ob man es umprogrammieren kann. Ach ja, sagen wir mal so, aus gesellschaftlicher Sicht haben es die Early Birds deutlich einfacher, weil alles danach ausgerichtet ist. Und das ist auch, würde ich sagen, die Mehrzahl der Gesellschaft, würde ich mit einer Tendenz zum Early Bird einschätzen. Die Nachteulen haben es deutlich schwieriger in der Gesellschaft, weil die sich dann aus dem Bett zwingen müssen morgens und abends nicht einschlafen können und dann meistens in einem Schlafdefizit, und zwar leider dauerhaft, sich befinden. Das heißt, wenn irgendwie möglich, mit dem erstmal rausfinden, ob man das ist, und dann mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin besprechen, ob da irgendwie Möglichkeiten besteht, das so ein bisschen anzupassen an den Schlafrhythmus. Und sie wird dann recht schnell, oder er wird recht schnell merken, dass deine Leistungsfähigkeit dann auch steigt, wenn du dich nämlich in einem natürlichen Schlafrhythmus für dich befindest. Weil wenn du morgens um 6 aufstehst, aber eigentlich eine Nachteule bist und um 9 Uhr aufstehst, ist es für mich wie, wenn ich normal um 6 aufstehe, ist es für mich wie 3 Uhr nachts. Und bis du dann da ins Rollen kommst, kannst du die ersten 3-4 Stunden erstmal, ja, einfach nur im Überlebensmodus sozusagen, am Schreibtisch sitzen und versuchen, das mit 3-4 Kaffees irgendwie zu fixen, was ein anderes Thema ist. Aber genau. Und ob man es verändern kann, grundsätzlich mit Sicherheit, in Maßen, sage ich mal. Ich würde, also Best Case ist, versuche es irgendwie anzupassen an deinen natürlichen Schlafrhythmus, also das, was so über den Tag passiert. Wenn das nicht möglich ist, würde ich sagen, du kannst mit verschiedenen Maßnahmen das ein bisschen anpassen, im Sinne von, dass du nicht sagst, okay, jetzt gehe ich einfach mal 2 Stunden früher ins Bett, das wird nicht klappen, weil du einfach nicht müde bist. Aber wenn du Anpassungen machst, dann gerne in kleinen Schritten. Das bedeutet, dass du pro Tag zum Beispiel mal 15 Minuten früher ins Bett gehst oder 15 Minuten früher aufstehst, je nachdem. Und dann gibt es noch ein paar biologische Zeitgeber, die dich unterstützen werden, um dann auch direkt wach zu werden am Morgen zum Beispiel. Das heißt, wenn du dich entscheidest, morgens früh aufzustehen, geh zum Beispiel direkt raus und tank Sonnenlicht. Sonnenlicht ist einer der stärksten Zeitgeber, was unseren Schlaf-Wach-Rhythmus angeht und beeinflusst und reguliert auch unseren Hormonhaushalt. Morgens Cortisol hoch und morgens bestenfalls Melatonin niedrig bzw. wird gestoppt, weil Melatonin brauchen wir nur nachts für einen erholsamen Schlaf. Und das Sonnenlicht unterstützt diese Prozesse eben. Das heißt, es stoppt die Melatoninproduktion, es unterstützt die Cortisolausschüttung am Morgen, das heißt, dass du quasi wach wirst, ne? Ist wie so ein Wake-up-Call am Morgen und gleichzeitig unterstützt es auch die Serotoninausschüttung und Produktion, Licht, was dann wieder viel Einfluss hat auf deine Stimmung, ne? Und auch auf deinen Fokus, auf dein Energielevel. Deshalb, das ist ein Element zum Beispiel, wie du dann früher aufstehen kannst, wo es dir leichter fällt, dass du morgens auch aufwachst sozusagen. Bewegung, Sport ist noch ein anderer Aspekt. Das heißt, nach dem Aufstehen dich zu bewegen, es muss jetzt nicht die High-Intensity-Workout sein. Du kannst sogar Licht und Bewegung verbinden, indem du einfach 15 bis 20 Minuten zum Beispiel spazieren gehst morgens. Genau, das sind so die Möglichkeiten.
Wenn dann das Licht morgens schon da ist, ne? Ist ja im Winter immer so ein bisschen eine Problematik. Ja,
da hätte ich vielleicht, ist ein guter Punkt, weil ich darunter natürlich auch in Anführungszeichen leide. Was ich dann gerne empfehle, ist eine Tageslichtlampe. Die funktioniert für mich super. Das heißt, ich versuche trotz allem rauszukommen, sobald es hell wird, meinen Spaziergang zu machen oder an die frische Luft zu kommen, Licht zu tanken. Gleichzeitig habe ich aber auch die Tageslichtlampe auf dem Schreibtisch stehen, habe die an. Die imitiert sozusagen das Sonnenlicht, ist 10.000 Lux üblicherweise hell. Ist eine Lichtgröße, in der, beziehungsweise eine Größe, in der Licht gemessen wird, die Stärke, Lichtstärke. Und die funktioniert für mich super. Und ich muss auch ehrlich sagen, die funktioniert direkt tatsächlich. Wenn man sie so ein bisschen auf seinen Körper dann auch hört und was es dann macht, ich fühle mich da deutlich fitter, ich fühle mich ausgeglichener. Und es wird auch, gibt es auch genug Studien zu, Lichttherapie ist eine gängige Methode, um gerade auch depressive Menschen zu unterstützen. Und es gibt so diese saisonale Depression, und in der befinden wir uns jetzt aktuell, weil eben wenig Sonnenlicht da ist. Und da ist ein super Gadget, meiner Meinung nach, ergänzend einfach auf den Schreibtisch zu stellen, anzuschalten und dann sich der Serotoninausschüttung zu freuen. Und genau.
Ja, danke dir für den Tipp. Also ich merke auch, dass das so ein bisschen präsenter wird jetzt in Deutschland. Ich glaube, woanders wird es jetzt schon öfter genutzt oder darüber gesprochen. Du hast ja schon ein paar Mal von Melatonin und Cortisol, Serotonin gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz differenzieren, was das bedeutet für die das nicht wissen.
Mhm. Cortisol, also erstmal die Begriffserklärung würde ich sagen. Cortisol ist unser Stresshormon. Cortisol ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Problematisch wird es nur, wenn der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist. Eine übliche Kurve bei einem gesunden Menschen ist, dass sie morgens steigt, die Cortisolkurve bzw. der Cortisolspiegel, und dann langsam aber sicher über den Tag abflacht, um bestenfalls dann am Abend auf einem niedrigen Level zu sein und dann von Melatonin abgelöst zu werden. Und Melatonin wird dann ausgeschüttet, wenn es dunkel wird draußen. Es bereitet uns quasi auf den Schlaf vor. Und Melatonin erreicht dann den Peak ungefähr um Mitternacht, plus minus eine, zwei Stunden, um dann wieder danach abzuflachen und dann am frühen Morgen wieder von Cortisol abgelöst zu werden. Das ist so das Zusammenspiel von den beiden. Warum Menschen häufig Schlafprobleme haben, ist eben, weil das auch so out of balance ist sozusagen. Das heißt, dass bei vielen eben der Cortisolspiegel am Abend noch zu hoch ist und dadurch auch der Melatoninspiegel etwas gehemmt oder unterdrückt wird. Und somit es Leuten auch schwerfällt, zum Beispiel abends einzuschlafen, weil Melatonin eben essentiell ist, um einzuschlafen zu können am Abend, unter anderem.
Ja.
Serotonin ist unser Wohlfühlhormon und Serotonin ist jetzt gerade in dieser Jahreszeit super wichtig, um eben so depressive Stimmung zu vermeiden. Und Serotonin ist etwas, was du beeinflussen kannst, zum Beispiel durch deine Ernährung, durch Bewegung oder durch Sonnenlicht. Das sind alles Möglichkeiten, um deinen Serotoninspiegel zu steigern. Das Sonnenlichtthema habe ich schon angesprochen. Das heißt, verbring so viel Zeit wie möglich draußen. Das wird dein Serotoninhaushalt lieben. Und was ist noch möglich? Bewegung. Wer kennt es nicht? Beim Sport, Endorphine, Ausschüttung, ne? Wird auch Serotonin ausgeschüttet, beziehungsweise die Ausschüttung erhöht. Und über die Ernährung kannst du das auch noch regeln, indem du dich erstens ausbalanciert ernährst und zweitens auch Thema Proteine ausreichend zu dir nimmst. Auch das unterstützt die Serotoninproduktion. Das sind so die Hauptdinge. Das Wichtigste, glaube ich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist das Thema Cortisol und Melatonin erstmal, dass man das versteht und auch woher das dann kommt, warum man abends nicht einschlafen kann. Das heißt, ist ein biochemischer Prozess oftmals dahinter. Und das Ziel ist am Abend einfach nur, diesen Cortisolspiegel möglichst runterzubringen und zu entspannen. Und das kann man dann machen mit einer schönen Bettroutine, eine entspannenden unter anderem. Aber das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Über den Tag hinweg sollte man auch immer mal wieder Pausen einlegen, weil ich beschreibe es immer so als Fass, das sich so füllt über den Tag an Stress. Und es ist sehr, sehr mutig, dem Körper zuzumuten, dass du abends, wenn du keinerlei Pausen gemacht hast und irgendwie 8 Stunden durchgearbeitet hast, von Meeting zu Meeting gerannt bist, abends dann von dem Körper zu erwarten, ja gut, jetzt aber bitte innerhalb von 5 Minuten einschlafen, danke. Das ist einfach nicht möglich. Bedeutet immer mal wieder während des Tages dieses Stressfass einmal mit Löcher ausspecken, sodass der Stress ablaufen kann, mit kleinen Pausen zum Beispiel, mit einem Spaziergang, mit einer 5-Minuten-Pause, Atemübung, Wasser nachfüllen, etc. etc.
Das sind alles sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall und ich denke, so einige davon weiß man auch schon, ne? Wenn man sich jetzt bewusst damit schon beschäftigt, weil man merkt, okay, ich fühle mich irgendwie immer müde, ich fühle mich nicht gesund, ich bin ständig krank. Jetzt ist es ja so, du hast ja auch Consistency schon in den Raum geworfen. Ich glaube, bei vielen ist ja so dieser Schweinehund auch da, so was zu ändern, weil es einfach auch bequem ist, aber auf der anderen Seite manchmal auch der zu hohe Stress und im Alltag überhaupt keine Zeit zu haben, das anzugehen. Ja, also es kann natürlich auch bei manchen, du denkst es jetzt vielleicht auch, eine Ausrede sein, ja, ich habe keine Zeit dafür, um mich zu kümmern. So gehen wir mal davon aus, man hat jetzt schon eine eigene Familie auch, man hat einen 40-Stunden-Job. Da ist dann oft so die Frage, ja, wo fange ich überhaupt an? Mir geht's schlecht, ich bin ständig krank, ich ernähre mich schlecht, aber ich habe keine Kraft, mich um mich zu kümmern.
Wie gehe ich da am besten vor?
Wie fange ich an? Wie fange ich an? Also ich meine, du hast ja natürlich mehrere Säulen auch, auf denen du dich bewegst. Wenn wir jetzt beim Thema Schlaf mal bleiben, dass man vielleicht merkt durch den ganzen Stress, dass viel halt Cortisol ausgeschüttet wurde den Tag über und man ist halt vielleicht auch super high am Abend noch und völlig drüber. Dann ist ja oft der Griff zum Fernseher oder Laptop, weil man in dem Moment denkt, ich tue mir jetzt was Gutes. Ich habe so hart gearbeitet, ich habe so hart geschuftet, jetzt gönne ich mir mal was und entspanne mich. Das ist ja kontraproduktiv, oder?
Ja, voll. Lass mich gerne so beginnen. Ich nehme immer das Beispiel von dem Neujahresvorsätze-Ansatz. Viele Leute haben die Tendenz, wenn sie was ändern möchten, dann alles am besten. Und am besten von heute auf morgen und am besten so einfach wie möglich, aber alles auf einmal. Das heißt, ab jetzt mache ich Yoga, ab jetzt lese ich, ab jetzt mache ich Atemübungen, ab jetzt gehe ich zum Sport und das zwar regelmäßig. Und ja, das klappt vielleicht eine Woche, vielleicht zwei und dann ist auf der Arbeit wieder mehr Stress. Das Kind wird krank und dann ist wieder alles auf Null und man stoppt wieder von 100 runter. Deshalb ist meine Empfehlung, fang so klein an wie möglich. Und was meine ich damit? Wir nehmen an, du möchtest deinen Schlaf verbessern. Und bisher ist es zum Beispiel so, dass du heimkommst und um abzuschalten, bist du an deinem Handy abends im Bett, als Beispiel. Und ich würde jetzt nicht zu dir sagen, gut, du legst das Handy jetzt eine Stunde vorm Schlafengehen weg und dann machen wir eine einstündige Schlafroutine. Und die besteht aus eine halbe Stunde Yoga, 10 Minuten meditieren, 5 Minuten Buch lesen, 5 Minuten Atemübung. Du verstehst, was ich meine, hoffentlich. Sondern ich würde sagen, okay, das ist nicht der beste Weg, um abzuschalten, weil durch das Scrollen am Handy aktivierst du eher deinen Körper, dein Gehirn, im Sinne von, dass du zum Beispiel Instagram, du swipest von Reel zu Reel. Jedes Mal, wenn ein neues Reel kommt, wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin ist halt eher ein aktivierendes Hormon anstatt ein entspannendes Hormon. Und dann hast du noch die Unterhaltung auf WhatsApp, weil die Freundin irgendwie sich ausheult bei dir, weil der Freund Schluss gemacht hat. Auch das wird wahrscheinlich wieder vielleicht Adrenalin in dir auslösen. Du bist selber so ein bisschen getriggert und denkst so, warum erzählt ihr mir das jetzt um 10:30? So. Es ist kontraproduktiv, weil wir wollen eigentlich eins, wir wollen aus einem sympathischen Nervensystemzustand in einen parasympathischen Zustand. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemals angesprochen wurde in deinem Podcast, ansonsten kann ich es gerne kurz beschreiben.
Gerne erklären.
Ja, ganz kurz, sympathischer Zustand ist dein Stressmodus. Das heißt, wenn du zum Beispiel arbeitest, Meeting, Sport treibst, dann ist es sozusagen der Fight-or-Flight-Mode. Und beim parasympathischen Zustand ist es genau das Gegenteil, das ist der Erholungsmodus, der Rest- und Digest-Mode auf Englisch, wo du eben abschaltest. Und genau das wollen wir vom Schlafen gehen, dass der Körper sich sozusagen auf den Schlaf vorbereiten kann. Und dann würde ich sagen, wir nehmen die Stunde jetzt zum Beispiel und wenn das Handy das allerletzte ist, was du in der Hand hast, würde ich dir sagen, okay, kein Problem, wir legen das Handy weg und du gibst dir mal eine Minute Zeit zwischen Handy und Augen zu. Und in der einen Minute fängst du an, zum Beispiel, tief einzuatmen und tief auszuatmen. Das heißt, Bewusstsein für deine Atmung zu finden. Das ist eine Methode. Du kannst in dieser Minute zum Beispiel über 3 Dinge nachdenken, für die du dankbar bist heute. Da gibt es mittlerweile auch viele Studien, die besagen, dass es einen positiven Effekt auf deine alten Schlafzeit hat und aber auch auf deine Schlafqualität. Wenn du mit einem dankbaren Mindset, Gedankengut ins Bett gehst, schlafen gehst, das ist eine andere Möglichkeit. Oder du liest einfach mal in dieser Minute 2 Seiten von einem Buch. Eine Studie, Thema Buch vielleicht noch. Eine Studie besagt, dass wenn du 6 Minuten, und das ist wirklich nicht viel, ein Buch in der Hand hast und ein Buch liest, und da meine ich ein physisches Buch, und nicht am Handy, dann verringert sich dein Stresslevel um bis zu 68%. Das ist nicht zu unterschätzen. Ein Spaziergang liegt ungefähr bei 40-50% Stressreduktion. Musik hören, ich glaube auch um den Dreh, so 30-40%. Aber das Buch war wirklich am besten für die Stressreduktion. Genau, das heißt, wirklich super klein anzufangen. Mach's mit einer Minute, schau, wie sich das anfühlt, mach das für eine Woche lang. Wenn es gut anfühlt, erhöht die Minute auf 2-3 Minuten. Entweder dasselbe oder du ergänzt noch was anderes dazu. Zum Beispiel, du machst eine Atemübung für eine Minute und danach liest du noch 2 Seiten. Buch zum Beispiel. Ja. Und so baust du dann sukzessive deine Abendroutine zum Beispiel auf. Und das kannst du eigentlich in alle Bereiche des Lebens anwenden. Auch wenn du Sport endlich mal wieder anfangen möchtest. Klassischer Fall von, ja, früher war ich halt eine Stunde im Gym und das habe ich heute keine Zeit mehr dafür, deswegen lasse ich es ganz. Ja, dann sage ich halt, okay, das sind wir vielleicht jetzt nicht mehr, aber wie kommen wir da wieder hin? Bedeutet, okay, der erste Schritt ist vielleicht, zieh deine Schuhe an und geh einfach mal eine Runde im Block. So, das ist der erste Schritt wieder, um in Bewegung reinzufinden. Und wenn dir das gut tut und das wird dir gut tun, es ist auch wichtig, immer auch ein bisschen direktes Feedback zu bekommen auf Gefühlsebene, das heißt, wie fühlt sich das an für mich, dann wirst du da hoffentlich dranbleiben als Motivation und ein Minimum zu definieren in dem Zuge, in dem Zug, ist auch super wichtig. Das heißt, was kannst du an einem Tag für dich und deine Gesundheit tun? Und das kannst du immer tun, egal wie stressig dein Tag ist. Diese Frage ist auch wichtig für sich erstmal zu definieren. Und das ist dann zum Beispiel, egal was heute passiert, keine Ahnung, das Kind spuckt im Kindergarten, du musst es abholen von der Arbeit, Arbeit total stressig, riesiges Projekt, Chef bringt zig Aufgaben noch. Was sind deine 5 Minuten an dem Tag? Was du für dich machen kannst, für deine Gesundheit, das ist auch meiner persönlichen Erfahrung nach ein sehr hilfreicher Ansatz, um zumindest mal etwas für dich zu tun und darauf dann aufzubauen langsam.
Genau. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, weil wenn man jetzt so zuhört, denkt man, oh Mensch, ne, bestimmt viele, so da könnte ich mich optimieren, das könnte ich noch besser machen und das auch. Und dann ist es halt gleich wieder so ein Stress, was dann ja auch wieder negativ meist ist, wenn es zu stressig ist alles, weil man gerne alles gleich direkt optimieren will. Deswegen halt da wirklich, wie du sagst, mit kleinen Schritten anfangen und dann schauen, was einem gut gelingt im Alltag und was einem dann auch eine gute Energie gibt. So, ne?
Ja,
voll. Jetzt ist es, glaube ich, so, dass am Abend ja oft, was ich so mitbekomme, bei vielen eine Erschöpfung da ist, ja, weil man wirklich den Tag durchgepowert hat, viel gearbeitet hat und dann ja so irgendwie die Kraft ein bisschen fehlt, auch so sich ein Buch zu nehmen, anstatt sich berieseln zu lassen. Vielleicht hast du da noch einen Tipp oder eine Idee, wie man das schafft, weil das braucht ja viel Disziplin dann auch. Ne?
Ja, voll. Ich würde sagen, das ist ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, wenn du natürlich besser schläfst nachts, hast du abends weniger Probleme, das Buch in die Hand zu nehmen. Das ist das Thema. Und da ist halt die Frage, wo fängt man an? Ne? Und da ist schon meistens dann die Optimierung des Tagesablaufes gefragt. Ich würde sagen, ein Aspekt ist auf jeden Fall, dass du abends mehr Energie hast, ist Pausen einzustreuen, über den Tag verteilt. Das ist super wichtig. Das heißt, versuchen immer wieder in die Erholung zu kommen, deinem Nervensystem Erholung zu geben. Dann ist es auch deutlich weniger erschöpft am Abend. Und auch hier nochmal aufbauend auf dem, was ich davor gesagt habe, mach es dir so einfach wie möglich am Abend. Wenn du üblicherweise 10 Seiten liest und du denkst so, boah, also heute geht gar nichts, dann versuch zumindest mal, wenn du diese Routine aufrechterhalten möchtest, lies 1 Seite oder 2 Seiten, es ist immer besser als nichts. Das ist auch nochmal ein Aspekt, das heißt, sieh so ein bisschen auch deine Routine als, wie wenn du jetzt ein Licht dimmst oder heller machst. Das heißt, an Tagen, an denen es super stressig ist, dimm es so weit wie möglich runter, aber hör nicht auf. Mach irgendwas für dich. Und wenn es das kleinste Element ist, aber hör nicht auf, das ist wichtig, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch, nicht aufzuhören. Ich sehe es bei mir selber, aber ich sehe es auch bei Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Never stop in dem Sinne. Du kannst gerne der Tagesform entsprechend deine Routine auch anpassen, aber hör niemals auf. Und das ist dann auch so ein Identitätsthema ab einem gewissen Zeitpunkt, weil dann bist du nämlich die Person, die sich um sich kümmert, egal was außenrum passiert sozusagen. Und das muss nicht immer 110% sein, sondern es kann auch einfach mal weniger sein und dann ist es auch einfach genug für den Tag. Und dann ist morgen ein neuer Tag und da kann man dann wieder neu definieren. Das heißt, für sich einfach mal zu definieren, was ist deine 1, was ist dein absolutes Minimum und was ist deine 10, also der perfekte Tag aus gesundheitlicher Sicht für dich. Und da dann so ein bisschen hin und her zu springen, sozusagen je nach Tagesablauf, das anzupassen.
Würdest du auch sagen, da ein bisschen an Strenge loszulassen? Weil es braucht ja eigentlich viel Disziplin und auch ein bisschen Strenge, wenn man das jetzt für sich alleine angeht, ohne dass man einen Coach an der Seite hat. Da nicht zu streng mit sich zu sein?
Ja, ich glaube, einer der größten Herausforderungen für ganz, ganz viele und auch inklusive mir selbst, woran ich jetzt die letzten Jahre auch gearbeitet habe, ist mehr Mitgefühl zu haben mit mir selber. Bedeutet, es ist okay, wenn du mal nicht das schaffst, was du dir vornimmst. Für mich, habe ich gerade erwähnt, ist halt eben dieses, okay, ich versuche zumindest mal ein bisschen was für mich zu machen, weil ich es mir wert bin. Und weil es meine Gesundheit wert ist. Das heißt, das Thema Mitgefühl ist meiner Meinung nach ein sehr entscheidender Aspekt auch in den Momenten, wo es sich so anfühlt, als würde heute auch nichts gehen. Und ich glaube, wir dürfen hier auch unterscheiden zwischen, bin ich jetzt unmotiviert oder bin ich einfach nur wirklich erschöpft, weiß ich mal. Wenn du jetzt unmotiviert bist, dann gibt es natürlich eben den Trick, mit klein anzufangen und wirklich einfach irgendwas zu machen. Wenn du erschöpft bist in dem Moment oder an dem Tag, dann sag einfach, okay, ich fühle einfach mal in mich kurz rein, okay, was möchte mein Körper heute von mir? Ich habe die letzten 3-4 Tage mich super um den Körper gekümmert. Nichtsdestotrotz waren die Herausforderungen hoch im Alltag. Ich komme heim heute und was fordert denn mein Körper von mir? Okay, heute ist es vielleicht nicht noch den Sport reinzudrücken am Abend, sondern zu sagen, okay, heute mache ich einfach mal einen Couchtag. Und dann ist es okay. Nobody's perfect. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich dessen bewusst zu sein und auch auf den Körper zu hören. Das bedeutet, auch so langsam in diesem Prozess den Körper kennenzulernen, wie der Körper reagiert auf verschiedene Dinge. Und ich bin da auch noch weit weg von, was heißt weit weg, aber ich bin auch noch nicht da, wo ich sein möchte, weil ich dann eher der Kandidat bin, der ins Übertraining neigt, das heißt zu viel macht. Und da aber auch gerade sehr viel lerne und auch sehr dankbar bin auf der einen Seite, was mein Körper imstande ist zu leisten. Gleichzeitig ihm aber auch immer wieder diese Pausen zu gönnen, wenn er die Pausen braucht. Und das Schöne ist, ein Körper wird dir relativ schnell sagen, wann es ihm zu viel ist. Wo wir noch sehr gut drin sind, ist einfach zu sagen, ja, das Kopfweh, das geht wieder weg. Ach, oh, der Rückenschmerz, ach, das geht wieder weg. Ne? Ist jetzt halt ein bisschen Stress auf der Arbeit gerade. Es wird besser in 2 Wochen, weil dann ist das Projekt vorbei. Aber das sind so die ersten kleinen
Verdrängungen.
Genau, das sind die ersten kleinen Signale deines Körpers. Und das ist eine super dankbare Geschichte eigentlich, weil dein Körper ist so clever und der will dir eigentlich nur helfen und nur das Beste für dich. Das Einzige, was man machen darf, ist dann auf ihn zu hören und mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm das zu geben, was er in dem Moment braucht. Und das ist ein Lernprozess, keine Frage, aber das darf so das Ziel sein. Und dann ist das Leben allgemein auch viel, viel leichter, weil dann entsteht so ein Zusammenspiel und nicht ich gegen dich sozusagen.
Ja, das sind sehr viele schöne Punkte, also vor allem das Thema Mitgefühl, weil wir uns ja selbst ganz oft so behandeln, wie wir andere nicht behandeln würden und man oftmals, also bleiben wir mal beim Stress, zum Beispiel der Schlaf nicht gut funktioniert hat, dass man dann so streng mit sich ist und sagt, Mensch, das hat schon wieder nicht funktioniert und gar nicht drauf schaut, was alles schon an dem Tag richtig gut gelaufen ist. Ja, es sind ja viele Dinge, die dann schon automatisiert sind und gut laufen, die man dann manchmal so vergisst, ja. Jetzt vielen Dank für die Punkte. Also das ist, glaube ich, wo jeder was für sich mitnehmen kann, auch nicht so streng mit sich zu sein und halt auch kleine, Ziele feiern darf, wenn man mal schafft, jeden Abend ein bisschen nur zu lesen oder so. Muss ja nicht immer gleich 10 Seiten sein. Zum Thema zeitig ins Bett zu gehen, beziehungsweise regelmäßig. Ne? Du hast ja gesagt, Regelmäßigkeit ist das Wichtigste. Ja. So, jetzt ist es so, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel, wir befinden uns ja gerade in der Weihnachtszeit, dann hat man doch wieder eine Weihnachtsfeier oder noch ein Event, eine Einladung. Und ich denke, da ist es für viele Personen schwer, eine Balance zu finden, von dem ich will ja noch gefühlt am Leben teilhaben und auch nicht nur noch mein alles durchziehen, so dieses nur für mich. Wie finde ich da eine gute Balance, wenn ich jetzt viele Termine am Abend habe oder Verpflichtungen auch und gar nicht mehr in diese Routine reinkomme? Dann gehe ich einmal um 10, schlafe einmal um 12, einmal um 2. Was hilft mir in so einer Phase, wenn ich darauf nicht verzichten will?
Ja, das ist eine gute Frage. Der erste Gedanke, der mir kommt, ist, wie wichtig ist der Termin?
Also, darum geht es jetzt gerade nicht.
Na, das ist aber eine Frage, das ist eine Priorisierungsfrage meiner Meinung nach. Wie wichtig ist dir dein Schlaf und all das, was damit einhergeht, versus des Termins? Das heißt, bei der Weihnachtsfeier vom Geschäft verstehe ich das. Das ist in Ordnung, das ist so ein gemeinschaftliches Ding. Aber wenn dir irgendwie, keine Ahnung, der Chef noch um 8 Uhr abends einen Termin reindrückt, ist es wirklich notwendig oder kann man den auch auf den nächsten Tag schieben? Als kleines Beispiel, ne? Das heißt, hier erstmal die Frage sich zu stellen, okay, wie wichtig ist der Termin? Also muss ich da dabei sein? Das ist auch so ein Ding, das ist auch ein Thema so. Muss ich da jedes Mal dabei sein, nur weil die sagen, komm doch mit? So. Oder setze ich da einfach eine gesunde Grenze und sage so, hör zu, danke für die Einladung, aber heute priorisiere ich meinen Schlaf, weil ich morgen XY machen möchte und dafür brauche ich Energie. Das heißt, das einfach, das ist der erste Punkt meiner Meinung nach, sich die Frage zu stellen. Wenn man sich die Frage nicht stellt oder ein anderer Aspekt, wenn man sagt, okay, ich möchte da gern hin, weil ich habe da richtig Lust drauf, dann ist es auch in Ordnung. Erster Punkt dazu noch ist, sozial zu sein ist ja ein super wichtiger Aspekt der ganzheitlichen Gesundheit. Also sich auszutauschen, mit Freunden, Quality Time zu verbringen. Von dem her würde ich da niemals sagen, hör zu, du musst jetzt irgendwie jeden Tag um 10 ins Bett, no matter what, die Freunde sollen sich anpassen. Das ist einfach jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen realitätsfern, ne?
Ja.
Und was ich dann sagen würde ist, okay, wenn du mal später ins Bett kommst, nein, das passiert, ist okay. Ich würde dir nur empfehlen, wenn es geht, der erste Punkt ist plus minus eine Stunde. Dann hast du nämlich die, in Anführungszeichen, negativen Konsequenzen nicht in der Art, wie es jetzt zum Beispiel ist, wenn du 2, 3, 4 Stunden in Differenz kommst. Das ist der erste Punkt, plus minus eine Stunde. Und der zweite Aspekt ist, versuch zumindest mal zur selben Zeit plus minus eine Stunde aufzustehen. Das heißt, wenn du nachts um 2 ins Bett gehst und du üblicherweise um 7 aufstehst, mach das bitte auch. Hintergrund ist der, das Aufstehen ist der Anker sozusagen von deinem Schlaf-Wach-Rhythmus. Und wenn der immer gleich bleibt, ist das eine wunderbare Grundlage. Und das andere kann sich dann leicht verschieben, aber von den Prozessen, die im Hintergrund stattfinden, die werden sozusagen nicht so krass aus der Bahn geworfen. Das heißt, morgens aufstehen ist fast, kontinuierlich morgens aufzustehen ist fast noch wichtiger, als kontinuierlich abends ins Bett zu gehen. Jetzt ist natürlich der Punkt, 2 Uhr bis 7 Uhr, sind 5 Stunden, ist natürlich ein bisschen wenig. Was ich dann versuche noch mitzugeben, ist, okay, versuch zumindest mal am Nachmittag einen kleinen Nap einzubauen, als Beispiel. Bitte nicht 3 Stunden, weil das wiederum den nächtlichen Schlaf dann in der Folgenacht beeinflussen kann, sondern für einen schnellen Effekt zwischen 20, maximal 30 Minuten, eher Richtung 20 Minuten, wenn es geht, oder du gehst einmal einen vollen Schlafzyklus, der ungefähr 90 Minuten dauert, wo man alle Schlafphasen einmal durchläuft. Deshalb quasi auf 1,5 Stunden. Also entweder 20 Minuten plus minus 5 Minuten oder 90 Minuten, um einmal den vollen Schlafrhythmus bzw. Zyklus durchzulaufen und die Vorteile mit einzusammeln. Wichtig ist halt, dass du eben nicht zu lang schläfst und dann aufwachst und dann irgendwie noch müde bist als du davor, was halt häufig vorkommt. Und das liegt daran, dass die Leute dann geweckt werden in einem Zustand, vielleicht vom Wecker zum Beispiel auch am Nachmittags, in der Tiefschlafphase sozusagen. Und da schaltet halt der Körper alle Prozesse runter. Und bis der Körper wieder hochgefahren hat, dauert einfach einen Moment. Und das ist so dieses Grogginess Gefühl am Morgen, beziehungsweise nicht am Morgen, sondern nach dem Nap. Kann aber auch am Morgen passieren, wenn der Wecker dich in der Tiefschlafphase weckt. Das bitte vermeiden. Aber das wären so die Hauptaspekte. Das heißt, einmal sich die Frage zu stellen, okay, ist der Termin wichtiger als mein Schlaf? Möchte ich da wirklich hin? Zweiter Punkt ist, wenn du später ins Bett gehst, versuch zur selben Uhrzeit morgens aufzustehen, plus minus eine Stunde. Und der dritte Aspekt ist, wenn du dann dadurch weniger Schlaf bekommst, versuch nochmal am Mittag, Nachmittag einen Nap einzubauen. Genau.
Präventiv, oder? Also an dem Tag der Veranstaltung, oder kann ich auch mit dem Nap den Schlaf nachholen?
Schlaf kann man an sich nicht unbedingt nachholen, zumindest mal nicht langfristig. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Montag, Dienstag zu wenig schläfst, kannst du das nicht mehr am Wochenende aufholen. Als Beispiel. Das direkte Aufholen ist in gewissem Maße möglich. Präventiv vorschlafen ist eigentlich auch nicht möglich. Deshalb würde ich das eher so als Aufholen in Anführungszeichen oder lass es mal als Ausgleichen bezeichnen.
Ja. Ja, sehr interessant. Wie ist es denn so, wenn wir jetzt so die Partytiere vielleicht unter den Hörerinnen und Hörern haben, die super gerne ausgehen, feiern, Alkohol trinken oder andere Substanzen zu sich nehmen? Wir haben jetzt schon echt viel geredet, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, da so tief reinzugehen, aber das ist ja auch nochmal macht es was aus, ob ich nur spät ins Bett gehe oder ob ich vielleicht auch noch Alkohol getrunken habe, schlecht gegessen habe an dem Tag? Also könnte ich sagen, okay, ich weiß, ich komme erst spät ins Bett heute, dass ich wenigstens darauf achte, dass ich mich an dem Tag gesünder ernähre und vielleicht nichts trinke, dass es dann nicht so schlimm ist für den Körper.
Ja, magst du die Frage für dich beantworten?
Ob das, also ich bin ja kein Partytier mehr.
Ah, okay, cool.
Ich war ja früher viel aus und ich muss sagen, dass ich halt mich auch viel ja mit diesen Themen auseinandersetze, was Ernährung, Schlaf und Gesundheit angeht, weil ich eher das Thema hatte, dass ich viel krank war letztes Jahr. Aber immer empfindlicher werde, glaube ich auch. Also vielleicht kannst du das nochmal beantworten, ob es auch so ist, wenn ich besser für mich sorge, dass ich dann auch und mehr im Reinen so bin mit meinem Körper, dass ich dann auch empfindlicher werde oder halt feinfühliger für die Sachen, die mir nicht gut tun, weil ich zum Beispiel Freunde habe, die sich nicht darum kümmern, jedes Wochenende feiern, trinken und zum Beispiel nie krank sind. Ja.
Spannend, ja. Ich würde sagen, das Thema Feinfühligkeit zu 100%. Ich merke das selber auch bei mir. Ich hatte eine wilde Studienzeit, wo ich wirklich zweimal pro Woche irgendwie auch alkoholisch unterwegs war und auch schlecht geschlafen habe und wenig geschlafen habe. Könnte ich heute einfach auch nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich nur einmal Alkohol getrunken hatte bei einer Hochzeit. Und gerade wirklich auch dabei bin zu sagen, okay, ich lasse es einfach komplett. Weil ich auch, je mehr man sich mit der Gesundheit und dem Körper auseinandersetzt, je mehr wird einem bewusst, dass man eigentlich nur Gift reinschüttet und dieses Gift einfach super anstrengend ist für den Körper auch wieder rauszubekommen. Und jeder hat seine Gründe, warum man Alkohol trinkt. Da brauchen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Alkohol einer der, wenn nicht sogar der größte Schlafkiller ist überhaupt. Bedeutet, wenn du weggehst, ist fein, aber wenn du halt noch zusätzlich Alkohol trinkst, dann viel Spaß und ich tracke auch meinen Schlaf und merke das auch, dass es dann vor allem an der Herzfrequenzvariabilität, das heißt, es ist einfach nur kurz gesprochen eine Einheit oder eine Messung um dein Stresslevel beziehungsweise deine Fähigkeit mit Stress umzugehen in dem Moment zu reflektieren und die Herzfrequenzvariabilität, soweit ich mich noch erinnern kann, war in der Vergangenheit immer sowas von dermaßen im Keller, also wenig ist schlecht, hoch ist gut. Das heißt, ich war danach super, super, super unerholt und das geht nicht nur mir so. Ich kenne niemanden, der morgens aufwacht nach einer Nacht mit wenig Schlaf und viel Alkohol, der sagt, oh ja, eigentlich alles geil, ich bin ready to rock. Sondern das Gegenteil ist ja der Fall und je älter man wird, desto länger dauert die Regeneration. Und dann wird nicht nur der nächste Tag schwierig, sondern leider auch noch die nächsten 2, 3, 4 Tage, bis man dann wieder irgendwie auf Level kommt und auf Normalform. Von dem her ist, was das Thema Alkohol angeht, meine Empfehlung, wenn du trinkst, und das hört sich jetzt komisch an, aber wenn du trinkst, trink so früh wie möglich am Tag.
Also doch, den Champagner zum
Frühstück. Ist auf jeden Fall besser für deinen Schlaf abends, absolut. Aber zum Beispiel jetzt im Sommer ist im Winter nicht so möglich, so Daydrinking ist ja da immer sehr beliebt. Ist 100-mal besser, als irgendwie abends vorzuglühen, um 10 anzufangen, bis um 12 und dann in die Disco und dann abends um 3 oder um 4 im Bett zu liegen. Alkohol braucht üblicherweise 4 bis 5 Stunden, bis er raus ist aus dem Organismus. Und je mehr du trinkst, desto länger dauert natürlich dieser Verstoffwechslungsprozess. Bei manchen Menschen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, genauso mit dem Thema Koffein. Aber wie gesagt, also das letzte alkoholische Getränk würde ich mindestens 4 bis 5 Stunden vor dem Schlafengehen einnehmen. Wenn das sein sollte, auch am Abend das Thema Glas Wein oder 2 Glas Wein zum Essen, kannst du gerne machen, verbiete ich dir nicht. Aber du darfst damit rechnen, dass der Schlaf sich potenziell etwas verschlechtert dadurch. Auch wenn die Leute sagen, ja, ich schlafe da wunderbar, ich mache meine Augen zu und schlafe durch. Ja, Alkohol ist, wie nennt man es auf Deutsch oder auf Englisch, ist sedative. Das heißt, es gibt dir ein Gefühl von Ruhe. Das heißt, dass du dann quasi besser einschläfst, aber der Schlaf an sich ist deutlich fragmentierter, wenn man die einzelnen Schlafphasen betrachtet, die Qualität des Schlafs leidet. Und im Worst Case, wenn man das häufig macht oder auch zu viel konsumiert, in einem ganz, ganz krassen Fall zum Beispiel Obdachlose, die sehr viel Alkohol konsumieren, über den Tag verteilt, träumen teilweise nachts nicht mehr, weil eben Alkohol vor allem den REM-Schlaf, also den Traumschlaf, beeinflusst. Was passiert dann? Der Körper braucht aber diesen Traumschlaf, um vor allem Emotionen zu verarbeiten, über den Tag verteilt. Und dann fängt einfach das Tagträumen an. Und das ist der Impact von Alkohol. Natürlich jetzt in einem extremen Maße, aber in einem kleineren Maße fängt das schon an, dass es sozusagen deine Schlafqualität einfach negativ beeinflusst.
Ich glaube, für viele ist es einfach, dass der Alkohol ja auch einfach so ein Entspannungsding ist. Ja, das Gläschen am Abend ist so, also ich höre das auch oft, irgendwie ich brauche das jetzt, um irgendwie klarzukommen, weil alles so stressig war. Und das ist für viele einfach so eine Routine geworden, ne? Ja, sehr spannend. Ich könnte auch tiefer da jetzt noch reintauchen, weil ich das einfach so interessant finde, wie sich das Ganze auch auswirkt. Jetzt nochmal zurück zum Thema Schlaf. Du hast gesagt, dass du deinen Schlaf trackst. Jetzt ist es so, dass man ja auch immer mal wieder liest, wir haben auch darüber gesprochen, es ist nicht gut, sein Handy am Abend zu nutzen oder vor dem Laptop oder Tablet einzuschlafen, weil das den Schlaf beeinträchtigt. Jetzt zwei Fragen so einmal. Wenn ich jetzt meinen Schlaf tracke, habe ich ja auch ein technisches Gerät dabei. Und wenn ich zum Beispiel Schlafprobleme habe, greifen ja viele zu einer Meditation oder Schlafmusik zurück, dann steht ja vielleicht auch sogar der Computer neben mir. Vielleicht kannst du das beides nochmal so ein bisschen einsortieren.
Ja, gerne. Also ich tracke meinen Schlaf über jetzt eine Apple Watch zum Beispiel. Ich hatte da auch lang mal das Whoop-Armband. Vielleicht kennt das jemand. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Die tracken den Schlaf eigentlich auch schon echt sehr genau, würde ich sagen. Das heißt, an sich benutze ich gar kein Handy. Wenn du ein Handy benutzen möchtest, gibt zum Beispiel die App Sleep Cycle, die hatte ich mal ganz am Anfang meiner Zeit, wo ich so ein bisschen tiefer in das Schlafthema reingekommen bin, genutzt. Die funktioniert aber auch wunderbar mit einem Flugmodus. Das würde ich grundsätzlich empfehlen, das heißt Flugmodus anzuschalten. Du kannst entweder wenn du das mit dem Handy nicht nutzen möchtest, best case ist dann das Handy aus dem Schlafzimmer raus. Ich persönlich mache das nicht. Was für mich aber nicht verhandelbar ist, dass es im Flugmodus ist und dadurch aber auch die Strahlung zum Beispiel auf fast null reduziert wird. Und ich nutze eben noch die Sleep Cycle App auch öfters und deswegen lege ich das dann quasi auf meinen Nachttisch. Es kommt auch immer auf dich an, ob du damit klarkommst, das im Flugmodus zu lassen und aber auch nachts nicht draufzuschauen oder vielleicht sogar anzuschalten und zu checken, ob WhatsApp-Nachrichten reingekommen sind. Wenn das der Fall ist, dann würde ich es dir empfehlen, ganz zu entfernen aus dem Schlafzimmer. Für mich persönlich funktioniert das so wunderbar. Ich habe damit keine Probleme. Und von dem her ist es Flugmodus, genau. Thema Meditationen. Ich nutze da zum Beispiel Calm, die App, kennst du vielleicht. Und da kann man das sich downloaden davor. Und wenn ich das Bedürfnis spüre, das anzuhören, dann lade ich das einmal runter, bin im Flugmodus und spiele es dann einfach ab. Das heißt, da, wenn du mit dem Handy das machen möchtest, ist meiner Meinung nach wichtig Flugmodus. Gleichzeitig hast du aber bei den meisten Apps die Möglichkeit, das auch im Flugmodus so zu nutzen, dass es dir hilft. Genau, das ist meine Erfahrung.
Danke dir. Ich denke, wir haben viel gelernt. Ich hätte noch gerne etwas länger mit dir weitergesprochen, weil es, man merkt einfach, dass du viel Wissen auf dem Gebiet hast und auch vieles selbst erfahren hast und dadurch halt auch wirklich gut die Tipps weitergeben kannst. Wenn jetzt jemand denkt, Mensch, ich schaffe das nicht alleine, ich habe das schon super lange allein probiert, kann man sich bei dir melden beziehungsweise mit dir zusammenarbeiten und wenn ja, wie?
Ja, sehr gerne. Du kannst mich zum Beispiel auf LinkedIn adden einfach. Das sind ja fast alle mittlerweile zugange. Ich habe auch ein Instagram. LinkedIn ist einfach mein Name. Wer hätte es gedacht? Instagram ist tatsächlich auch mein Name. Nur mit OE und nicht Ö. Und einem Punkt dazwischen, zwischen Vorname und Nachname. Da findest du dann auch meine Webseite. Und ich bin da ehrlich gesagt auch ziemlich offen, bei Interesse dann auch meine Nummer rauszugeben und über WhatsApp das fortzuführen. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Das heißt, das sind so die gängigsten Plattformen, wo man mich anfindet. Schreib mir gerne da einfach eine Message, vielleicht mit dem Hinweis, dass du mich bei der Theresa gehört hast, dann weißt du da direkt Bescheid. Und dann freue ich mich über jede Nachricht. Genau.
Danke dir, danke für deine Zeit, dass du uns ein bisschen mit in das Thema Schlaf mitgenommen hast. Und genau, deine Kontaktdaten werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Für alle, die sich deinen Namen jetzt am Anfang nicht gemerkt haben, Björn Eberhardt, werden wir verlinken. Ja, danke dir.
Danke, und, dass ich da sein durfte.
Ich würde mal sagen, wir üben jetzt an unserem Schlaf, beziehungsweise versuchen ein bisschen uns zu optimieren.
Genau. In diesem Sinne, schlaf gut.
Danke. Ciao.